Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zur Ausgabe 4 des Open Science Radios, heute am 5. Februar 2013. Ich habe ein paar quer gemischte Themen dabei, die ich euch gerne präsentieren würde und hoffe, dass das heute mal ein wenig fixer geht, da ich das Ganze noch vor der Arbeit aufnehme. Aber wir werden sehen. Ich habe ganz zu Beginn nochmal zwei Entwicklungen aus dem Bereich Open Access dabei. Ein Bereich, der sich hier im Open Science Radio ja seit der ersten Folge durchzieht. Sicherlich aufgrund dessen, dass er in der öffentlichen als auch in der politischen Wahrnehmung und in der wissenschaftspolitischen Wahrnehmung der Bereich ist, der bereits am weitesten fortgeschritten ist, sowohl in der Verhandlung als auch in der Ausgestaltung. Wir sind da noch lange nicht am Ende, aber das ist sicherlich auch der Bereich, der bereits die größte Bearbeitung erfahren hat. Es gibt immer mehr Entwicklungen, immer mehr Magazine, immer mehr Wissenschaftsorganisationen, die sich dahingehend ausrichten. Und auch heute habe ich zwei kleine Themen aus dem weiten Bereich Open Access dabei und möchte gerne beginnen mit einer Linksammlung oder einem Archiv, denn der Christian Strippel, ausgebildeter Kommunikationswissenschaftler am Institut für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden, hat er zumindest studiert, hat in seinem privaten Blog eine schöne Linksammlung oder genauer gesagt eine Sammlung über Listen, Kataloge, Datenbanken und auch Journals aufgestellt aus dem Fachbereich der Kommunikationswissenschaften, was ganz großartig ist. Also er linkt hier oder er listet hier eine ganze Reihe von Magazinen, Datenbanken aus mehreren Sprachen sogar, also Deutsch, Englisch, anderen Fremdsprachen, die allesamt den Open Access-Ansatz verfolgen, sprich also die dort gelisteten Inhalte, Artikel Open Access zur Verfügung stellen. Was ganz großartig ist, da das hier ein Bereich ist, die Kommunikationswissenschaft, aus der zumindest in meiner Wahrnehmung nicht allzu viel Open Access wirklich bekannt wird. Also die Treiber der Open Access Bewegung liegen meines Erachtens oder nach meiner Wahrnehmung eher in den Naturwissenschaften. In der Mathematik hört man da sehr viel. Aber auch in der Biologie zum Beispiel habe ich immer so das Gefühl, dass dort der Drang nach Open Access sehr viel stärker oder publiker wird als in vielen anderen Fachbereichen, in den Sozialwissenschaften, in den Geisteswissenschaften gibt es da auch sicherlich eine ganze Reihe. Und deswegen ist es umso schöner, hier mal das für die Kommunikationswissenschaften aufgelistet zu sehen, zumal ich ja auch aus dem Hintergrund komme. Freut mich das immer sehr. Der Christian hat oder beansprucht für diese Liste keine Vollständigkeit. Die sieht schon sehr umfangreich aus. Also ich würde mal über den Daumen schätzen, dass das so 50, 60 Links sind, die er da auflistet. Er bittet aber nach wie vor darum, dass im Falle von Ergänzungen oder Korrekturen das Ganze auch gerne an ihn gespiegelt wird. Gibt auch ein kleines Formular am Ende dieser Liste an, um dort etwas nachzutragen. Also ganz großartiger ganz großartige Aktion. Schön, dass das mal jemand getan hat. Und ich empfehle einfach jeden mal reinzugucken. Ja, eine zweite positive Nachricht aus dem Bereich Open Access kommt aus der Verlagswelt. Und dort hat Ende Januar De Gruyter, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, verlauten lassen, dass hier eine Rahmenvereinbarung mit der Max-Planck-Gesellschaft getroffen wurde. Und beschlossen wurde, dass in Zukunft jene Open Access oder jene Bücher, die aus den derzeit, ich glaube, 80 Max-Planck-Instituten kommen oder die dort entstehen, unter Open Access publiziert werden. Und somit für jeden Nutzer, also kostenfrei, auch im Netz abrufbar sein sollen. Das umfasst alle Disziplinen, in denen sich die Max-Planck-Gesellschaft umtut und bedeutet in dem Fall also sowohl die Naturwissenschaften als auch die Geistes- und Sozialwissenschaften. Und ist ein ganz großartiger Schritt, also dass hier nicht nur Artikel, wissenschaftliche Artikel Open Access publiziert werden, sondern jetzt auch Monographien und Sammelbände beispielsweise. Das ist ein wirklich, wirklich positiver Schritt. Ich hoffe, dass wir da aus den einzelnen Gesellschaften, aus den einzelnen Wissenschaftsorganisationen in Zukunft auch noch wesentlich mehr Bekenntnis zur Öffnung des ganzen Prozesses sehen werden. Also auch beispielsweise über den Punkt Open Access hinaus dann in Zukunft auch eine verstärkte Publikation von Forschungsdaten, von Forschungsprimärdaten sehen werden. Insofern darf man gespannt sein, was da als nächstes folgt. Ich finde den Schritt, den de Gruyter da gemeinsam mit der Max-Planck-Gesellschaft geht, wirklich fantastisch und hoffe, dass sich da auch andere Verlage in Zukunft noch anschließen werden. Ja, wo wir ihn gerade eben schon angesprochen haben, komme ich einfach gleich zum Bereich Open Data, denn auch da hat sich in den vergangenen Tagen wieder ein bisschen was getan. Am 1. Februar ist auf iRights.info ein Text von Heinz Pampel erschienen. Heinz Pampel arbeitet ja im Open Access Koordinationsbüro der Helmholtz-Gemeinschaft und ist hier am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin tätig und betreut darüber hinaus konkrete Open Access Projekte, so zum Beispiel die Registry of Research Data Repositories unter re3data.org, also re3data.org. Heinz hat auf dem bei iRights Info mal kurz zusammengefasst, wieso der Stand im Bereich Open Data in der Wissenschaft ist und legt in seinem Artikel ganz schlüssig dar, dass einfach momentan zwar die Diskussion zu Open Data in vielen wissenschaftlichen Organisationen angekommen ist, aber wir einfach noch vor großen Herausforderungen stehen und dass in den verschiedenen Disziplinen einfach noch grundverschiedene Rahmenbedingungen dafür herrschen, die erstmal diskutiert werden müssen, die in eine Richtung gebracht werden müssen, bestenfalls sogar auf eine Linie, dass man also auch interdisziplinär dort verfahren kann. Und sagt ganz richtig, dass einfach der Schlüssel zum Vorantreiben dieser Open-Data-Bewegung in der Wissenschaft darin liegt, jetzt einfach gemeinsam das zu entwickeln. Also man sieht ja, dass einige das schon stärker betreiben als andere. Da gibt es sicherlich auch so Modelleffekte. Aber am Ende wird es sicherlich darauf hinauslaufen, dass die großen Wissenschaftsorganisationen gemeinsam diesen Schritt auch willentlich gehen und da Mechaniken entwickeln, wie das Ganze für sie auch funktionieren kann. Und das wird dann sicherlich auch die entsprechende Strahlkraft besitzen. Der Text, den Heinz da geschrieben hat, ist sehr interessant. Also er geht auch wieder so ein bisschen auf die politische Grundsituation ein. Das habe ich ja schon in der letzten Folge auch erwähnt, dass es da seitens der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen die klare Bekenntnis zu Open Access und auch zu Open Data, also zur Öffnung der Forschungsprimärdaten gibt. Es gibt ja auch seit 2010 die Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten. aus der Allianz heraus. Und er hat sozusagen grundlegend die Kultur des Teilens hier herangezogen, die sicherlich einen ganz mächtigen Effekt hat. Also das Datenteil, das freiwillige Datenteilen, das Data Sharing ist also auch etwas, was in der Wissenschaft zu fördern ist oder was es zu fördern gilt. Und denn es wird sehr, sehr stark darauf ankommen, dass es einfach Forscher auch selbst wollen und sozusagen in ihren Organisationen dafür Partei ergreifen und das umsetzen wollen und ihre Daten auf entsprechend vertrauenswürdigen und verlässlichen Infrastrukturen, wie zum Beispiel gegebenen oder auch neu zu gründenden Datenrepositorien zur Verfügung stellen und dass man dann daran arbeitet, einfach, dass diese Daten auch für die entsprechende Weiternutzung, aber auch für die entsprechende Zitation zur Verfügung stellen und die so gewonnenen Verlinkungen auch nicht verloren gehen, sondern wiederum zur Verfügung stehen zur Auswertung, aber auch zum kenntlich machen, was mit solchen Daten beispielsweise weiter passiert. Also diesen Text empfehle ich jeden, der sich für das Thema interessiert. Ist kein allzu langer Text, liest sich sehr recht schnell durch, fasst aber sehr schön den Stand der Dinge zusammen. Ja, um Open Data und in diese Schlagrichtung geht auch eine Entwicklung, die in den vergangenen anderthalb Wochen stattgefunden hat, ausgehend von einem Artikel, der von Ed Yong auf spektrum.de erschienen ist und unter dem Titel Jede Menge Murks firmiert. Ed Yong hat sich da ein bisschen darüber ausgelassen, dass ganz, ganz viele wissenschaftliche Ergebnisse oder jede Menge wissenschaftliche Studien sich gar nicht reproduzieren lassen. Und dementsprechend auch nicht überprüfen lassen und darauf aufbauend einfach das Ganze ein bisschen schwieriger ist, die dort gefundenen Ergebnisse vielleicht für seine eigene Forschung auch zu adaptieren. Daraufhin gab es bei den Scilogs sozusagen blockübergreifend ein Blockgewitter, wo also die verschiedensten Autoren, die auf den Scilogs bloggen, sich genau mal dazu Gedanken gemacht haben. Dieses Blockgewitter ist zusammenfassend dann erschienen unter nicht reproduzierbare Studien, werde ich alles in den Shownotes verlinken. Und ich lese es einfach kurz mal vor. Der Aufhänger ist: Immer deutlicher wird, dass die Wissenschaft ein Problem hat. Viele Ergebnisse, quer durch alle Fachbereiche, lassen sich nicht reproduzieren. Dafür gibt es viele unterschiedliche Gründe und nur in den seltensten Fällen ist bewusster Betrug im Spiel. Doch die Situation wirft grundsätzliche Fragen zum Forschungsbetrieb auf und zur Veröffentlichungspraxis von Fachzeitschriften. Das war sozusagen der Aufhänger. Darunter haben jetzt eine ganze Reihe von Autoren verblockt jeweils auf ihren eigenen Blogs und unter diesem Artikel ist das Ganze dann zusammengefasst worden, bietet also eine schöne Übersicht über all die Artikel, die daraufhin erschienen sind. Da sind unter anderem der Jürgen Hermes von Texperimentalis dabei, aber auch der Michael Blume von Blume Evolution. Ja, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wie das Blog eigentlich wirklich heißt. Natur des Glaubens, genau. Ich glaube, das andere war sein Twitter-Account. Aber auch der Markus Dahlem, der Sören Schewe, der Lars Fischer oder auch der Bastian Gresshake und noch viele mehr, die allesamt so ein bisschen aus ihrer Fachrichtung heraus das Thema beleuchten, mit ihrer eigenen Meinung beleuchten. Ich will jetzt gar nicht in die einzelnen Texte gehen, die sind allesamt lesenswert, auch allesamt schön aus so einer gemeinsamen Argumentationsrichtung heraus und doch wieder unterschiedlich auf die eigenen Wissenschaftsgebiete bezogen. Stellenweise werden auch so die eigenen Ansätze mal dargestellt. Das ist echt ein paar wirklich gute und über mehrere Artikel hinweg stattfindende Diskussion, die wirklich lesenswert ist. Das lege ich also jedem ans Herz. Und deutlich wird einfach, dass wir genau vor dem Problem stehen, dass wir zusätzlich zu wissenschaftlichen Ergebnissen, ob sie jetzt als Studie erscheinen, als Bericht, als White Paper oder als wissenschaftliche Artikel, im besten Fall einfach die Primärdaten dazu brauchen. Also jene Daten, die erhoben wurden, und dazu halt genau die Informationen, wie sie erhoben wurden und was zur Auswertung genutzt wurde, beziehungsweise wie die Auswertung durchgeführt wurde. Im Zweifel sogar die entsprechenden Tools, sollten spezielle Tools zum Einsatz gekommen sein, auch noch dazu bekommen. Denn nur so lässt sich auch im Nachhinein eine Überprüfung oder Überprüfung klingt immer so, als würde man unterstellen, dass das falsch wäre, aber es ist einfach so, dass man natürlich, wenn man überprüfbare Ergebnisse produziert, also reproduzierbare Ergebnisse, wenn andere die Ergebnisse genauso reproduzieren können, dann hat man natürlich nicht nur bewiesen, dass man selbst anständig gearbeitet hat, sondern man hat auch noch seinen Ergebnissen entsprechend höhere Relevanz verliehen, denn in dem Moment, wo man nicht nur selbst auf die Ergebnisse kommt, sondern andere auf dieselben Ergebnisse, ist es tendenziell natürlich einfach eine Bestätigung dessen, was man da herausgefunden hat. Davon ausgehend gibt es dann ganz, ganz viele Entwicklungen, die dann eine Rolle spielen. Also da geht es nicht nur über die Reproduktion und Überprüfung, sondern dann sicherlich auch über die Weiternutzung, über die Reproduktion unter verschiedenen anderen Aspekten. Da hängt also eine ganze Menge dran, was aber wieder verdeutlicht, dass das Thema Open Data und die zur Verfügungstellung von Forschungsprimärdaten einfach etwas ist, was grundsätzlich sehr wichtig ist und auch in Zukunft an Wichtigkeit noch zunehmen wird. In dem Zusammenhang möchte ich gerne noch auf die Reproducibility Initiative hinweisen. Ein Projekt, was gemeinsam von Science Exchange, PLOS One, Figshare und Mendeley betrieben wird, das genau sozusagen auf diesem Problem aufsetzt. Dabei handelt es sich sozusagen um eine Initiative, die gegründet wurde, um auch so ein bisschen hochqualitative, wiederverwendbare Forschung zu identifizieren und dem Ganzen ein entsprechendes Bett zu bereiten. Wie das Ganze funktioniert, man kann sozusagen seine eigenen Ergebnisse dort einreichen und die dann wiederum geprüft werden. Die geprüften Ergebnisse werden veröffentlicht bei PLOS One. Und die entsprechenden Datensets findet man als Datenrepository bei Figshare. Weitere Publikationen findet man dann bei Mendeley. Ich kann also jedem raten, sich das einfach mal anzuschauen. Ich habe jetzt noch nicht direkt in vielleicht dort vorhandene Dinge schon reingeschaut, sondern bloß mal ganz kurz drüber geguckt. Ist relativ gut erklärt, wie das Ganze zukünftig funktionieren soll. Ist meines Erachtens ein kostenfreier Service und sicherlich etwas, was es wert wäre, zu nutzen. Wo wir gerade schon bei Figshare und Plus One waren, die beiden, so der Journal-Hoster Plus und Figshare, was so ein Datenrepository im Prinzip ist für die verschiedensten Daten, haben vor kurzem bekannt gegeben, Ende Januar, dass sie sich zusammentun wollen und dass Figshare sozusagen anbietet, Daten für die PLOS Journals bei sich zu hosten, zur Verfügung zu stellen, in das Datenrepositorium aufzunehmen. Ich bin gespannt, wie man da die Zusammenarbeit ausgestaltet. Wenn ich das richtig gelesen habe oder wenn ich mich da richtig erinnere, bedient sich Figshare der Creative Commons Licenses, wobei da auch ein Teil unter Public Domain steht. Da wird sicherlich drauf ankommen, mal zu schauen, wie das Ganze lizenziert ist, weil nicht jede Creative Commons License ist wirklich tauglich, 100% tauglich, besonders für die Datensätze. Aber da muss man dann einfach mal reinschauen. Ich kann jedem ohnehin ans Herz legen, mal bei Figshare vorbeizugucken. Da gibt es bereits eine Menge an Daten. Das Unternehmen ist ja noch relativ jung. Aber da gibt es bereits eine Menge an interessanter Datensätze vorliegen und da gibt es bereits auch eine ganze Reihe an Kooperationen, die Figshare da eingegangen ist. Das kann ich also wirklich empfehlen, sich da mal umzutun. So, jetzt möchte ich nochmal auf ein Thema zurückkommen, was ich auch schon in der letzten Ausgabe besprochen habe. Das ganze Thema Open Metrics, insbesondere in der Lesart Altmetrics, also der Entwicklung alternativer Metriken zu den bisher bestehenden, die Aussagen darüber treffen können, welchen Reputationswert Wissenschaftler innerhalb ihrer Community innehaben. Wir erinnern uns, dass die Reputation eines Wissenschaftlers keine geringe Auswirkung sicherlich darauf hat, inwiefern er beispielsweise förderungswürdig erscheint für potenzielle Forschungsförderer, sei es jetzt aus der öffentlichen Hand oder vielleicht auch aus der privaten Hand. Und hier sind die bestehenden Reputationsmodelle über Zitationen vor allen Dingen getrieben, geraten ja zunehmend unter Kritik. Und hier wird versucht, alternative Modelle aufzubauen. Man benutzt dazu vor allen Dingen das, was im Social Web passiert, also Erwähnungen, Verweise, Links auf Artikel, Downloads etc. Und vor kurzem ist eine Studie erschienen von, und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche, von Xiangwen Wang, die auf archive.org frei zur Verfügung steht. Die werde ich mal verlinken. Die jetzt mal gezeigt hat mit ihren Kollegen, wie man das Ganze praktisch umsetzen kann unter der Berücksichtigung einer Methode, was sie gemacht haben. Sie haben einfach sich die Download-Statistiken von wissenschaftlichen Artikeln im Journal of Scientometrics heruntergenommen und haben das Ganze mal einen Monat lang getrackt und untersucht und haben das Ganze in dem Paper dann mal dargelegt, wie sie das getan haben und zu welcher Auswertung sie gekommen sind. Das kann ich wirklich jedem mal ans Herz legen, weil das auch interessant zu lesen ist, nicht nur wie es umgesetzt ist, sondern so, wie es auch ausgewertet wird. Die Forscherinnen und Forscher haben da auch relativ genau dargelegt, wo sie welche Daten abgreifen und wie sie die zusammenführen auf ihren eigenen Servern und wie sie die dann zur Auswertung bringen. Sie haben neben den Downloads auch noch geguckt, oder neben den Downloads der Artikel auch noch geguckt, welche Keywords sozusagen am meisten heruntergeladen wurden, also die dahinter stehenden Arbeiten. Und haben das dann ausgewertet und legen die Ergebnisse hier so offen dar. Das ist ganz interessant anzusehen. Ja, darüber hinaus möchte ich noch ganz kurz den Hinweis geben, sich auch ruhig mal genauer mit dem Thema Altmetrics oder OpenMetrics auseinanderzusetzen. Es gibt bei PLOS Collections eine Altmetrics Collection, die Open Access zur Verfügung steht. Da gibt es also eine Menge Material, was man da findet und kostenfrei auch herunterladen kann. Es gibt auf altmetrics.org, das ich ja auch bereits in der letzten Folge erwähnt habe, eine Zusammenstellung von verschiedenen Tools. Und auch die lohnen einen Blick. Also das sind Tools, die einfach ganz verschiedene Herangehensweisen haben, mal alternative Metriken zu entwickeln. Ich hatte letztes Mal schon ein paar genannt, also da haben wir unter anderem die Science Card, die Impact Story, das Reader Meter, also wirklich eine Reihe von Tools, die da den Blick lohnen. Und was ich auch noch ganz interessant war, sind die Tools, die unter eigenfactor.org zur Verfügung stehen. Eigenfactor hat sich sozusagen auf die Fahnen geschrieben, mal wissenschaftliches Wissen in so ein Ranking zu bringen und mal zu mappen, also zu gucken, wo welche Überschneidungen sind, wo welche Zusammenhänge bestehen. Und hier kann man sehr, sehr schön beispielsweise mit dem Cost-Effectiveness-Tool herumspielen, das einem auch eine grafische Auswertung darüber erlaubt, welche Open-Access-Journale welche Höhe von Veröffentlichungs-Fees festsetzen im Vergleich zu wie viel Einfluss eigentlich ein dort erschienener Artikel vermeintlich hat. Das ist wirklich umfangreich, weil die dort zugrunde gelegten Open Access Journals sehr umfassend sind. Das ist grafisch schön aufbereitet. Das lässt sich sehr einfach nach den verschiedenen Wissenschaftsgebieten sortieren oder auch danach, ob überhaupt oder welche Open Access Journale da überhaupt reinfallen. Also man kann das auch dahingehend verändern, dass man nur die Open Access Journale mit beinhaltet, dass die einem gar keine Fees aufdrücken. Das kann man, da ist man also frei in der Gestaltung der Auswertung. Ist sehr, sehr schön gemacht, finde ich, sehr umfangreich gemacht. Und auch dieser Vergleich zwischen dem Article Influence, der da zugrunde gelegt wird, und den Fees, die da entstehen, ist eine sehr, sehr schöne Sache, wie ich finde. Man hat auf Eigenfactor eine Reihe von anderen Tools, mit denen man mal rumspielen kann, eine Reihe verschiedener Auswertungen. Es wird dargelegt, wie das Ganze passiert. Es gibt verschiedene Auswertungen. Es gibt so einen Interactive Mapping Browser und eine ganze Reihe von Suchen, die man dort fahren kann. Das finde ich also wirklich ein interessantes Tool, was sich, was den Blick auf jeden Fall lohnt. Gerade wenn man einfach mal in so ein Thema eintauchen möchte und sich mal so einen Überblick über die wirklich große Anzahl bereits von bestehenden Open Access Journalen verschaffen möchte und das nicht nur über so Listen tun möchte und Auflistungen, welche Magazine es denn gibt, sondern einfach unter dem Aspekt, wie teuer das eigentlich ist, bei welcher zu erwartenden Einflussgröße eines einzelnen Artikels und so weiter. Ja, ganz zum Schluss möchte ich gern noch auf einen kürzlich erschienenen Artikel hinweisen, der das Thema Open Science betrifft. Denn vor nicht allzu langer Zeit, ich muss gerade mal nachschauen, wann, genau am 21. Januar, hat Benedikt Fächer einen Blogbeitrag auf dem Doktorandenblog des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft in Berlin veröffentlicht. Wir erinnern uns, das Alexander von Humboldt-Institut ist jenes Institut, was an der Humboldt-Universität in Berlin gegründet wurde, über einen oder dank einer Finanzierung von Google über 3 Jahre. Und hier finden sich eine Reihe von Doktoranden, unter anderem besagter Benedikt Fächer, der untersuchen möchte, wie eigentlich die Partizipationsprämissen bei Open Science aussehen müssen. Er legt erstmal seinen Ansatz dar. Er beschreibt in dem Blog-Eintrag, warum er das für wichtig hält, was er unter oder wie er das ganze Thema angehen möchte. Und unter anderem hat er seinen Entwurf oder sein Konzept in ein Google-Doc gegossen und das öffentlich kommentierbar gemacht. Das ist nach wie vor abrufbar. Und mittlerweile hat er so das Feedback gesammelt und hat das mit in das Doc einfließen lassen. Also wer sich mit dem Thema Open Science beschäftigt, ist da sicherlich richtig aufgehoben, sich sowohl mal diesen Blogbeitrag anzugucken und da empfehle ich auch gern, das auf Englisch zu tun, denn da gibt es ein paar mehr Kommentare unter dem Blogbeitrag als unter dem Deutschen. Aber guckt auf jeden Fall auch in das Google Doc mit rein, denn der Rücklauf und das Feedback, das der Benedikt da bekommen hat, bietet so einen ganz interessanten Einblick in die verschiedenen Dimensionen und Richtungen, in die das Thema eigentlich auch so tendiert. Das ist, finde ich, also wirklich ein hilfreicher Schritt gewesen, auch so ein bisschen, um mal die eigene Positionierung in diesem Thema mal zu überprüfen. Ich denke mal, wer da noch Ideen hat, ich könnte mir vorstellen, dass der Benedikt da auch in nächster Zeit noch offen und dankbar ist für Feedback. Ich werde mal gucken, vielleicht hat er auch selber mal Lust, hier im Open Science Radio mal über seinen Ansatz und über Open Science im Allgemeinen zu sprechen. Aber das werden wir sehen. Da will ich zumindest nichts versprechen an der Stelle. Ja, das soll es heute gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche eine schöne Restwoche. Es gibt sicherlich wieder die ein oder andere Entwicklung, die in der Zeit auflaufen wird. Mal schauen, wann ich die nächste Folge aufnehmen werde. In der Regel bin ich ja jetzt so bei einer Woche Unterschied. Mal sehen, wenn jetzt großartige Dinge passieren, dann lohnt es sicherlich auch vorher. Ansonsten werde ich das so weitermachen, dass ich immer mal so eine Woche das Material sammle und dann einmal die Woche erscheine. Bis hierhin herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und bleibt mir oder diesem Format gewogen.